Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security. Mein Name ist Christian Luke und ich begrüße heute meinen lieben Kollegen Michael Schröder. Er ist Manager of Security Business Strategy bei ESET. Hallo Micha.
Hallo Christian, grüß dich.
Ja, unser Thema heute sind Security Services. Wir wollen das mal ein bisschen beleuchten und sagen, was ist das überhaupt? Deswegen zu Anfang einfach mal, viele werden den Begriff Managed Services kennen. Das begleitet uns jetzt, glaube ich, seit weit über einem Jahrzehnt. Gewinnt immer mehr an Bedeutung und hat sich auch fest etabliert mittlerweile. Daneben gibt es immer noch Security Services, das wollen wir ja beleuchten. Und ja, wenn man den Bereich sieht, ich denke mal, viele, die das jetzt auch zuhören, werden das wissen. Hackerangriffe sind, man liest immer wieder in der morgens in der Zeitung oder in den Nachrichten, dass große Unternehmen angegriffen wurden. Das bildet ja auch nur die Spitze des Eisbergs ab. Und ja, es gibt ja immer wieder auch den Hinweis, sich auch in Richtung IT zu professionalisieren. Viele Unternehmen haben gar nicht die Personalstärke, um IT-Sicherheit wirklich ganzheitlich anzugehen. Und deswegen etabliert sich halt dieser Bereich der Services immer mehr. Deswegen zum Einstieg mal die Frage, Micha, was ist denn der Unterschied zwischen Managed Services und Security Services?
Um das genau einzugrenzen, Managed Services, die gibt es, ich würde schon sagen, noch länger wie 15 Jahre. Also da haben ja einige schon sehr, sehr früh mit angefangen. Das war aber seinerzeit, oder viele verstehen das auch heute noch so, da geht es eigentlich nur darum, die Lizenz im Endeffekt managen zu lassen. Also eine Softwarelizenz wie ein Anti-Malware-Produkt oder ähnliche Dinge, eben das monatlich abrechenbar zu machen, flexibler zu machen, sodass der Kunde sich nicht drum kümmern muss. Und dazu haben dann sehr viele Anbieter eben weitere Services etabliert, wie zum Beispiel, du kannst den Desktop von mir eben dementsprechend mieten und ich kümmere mich um alle Updates oder wir kümmern uns ums Backup und so weiter. Also Managed Services von einem Dienstleister für ein Unternehmen. Das ist ja ein breites Feld, je nachdem, welche Fähigkeiten ich da eben dementsprechend einkaufe. Bei Security Services, da teilt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen am Ende des Tages, weil da geht es nicht nur um Installation, Bedienung, Updates, also so Tagesaufgaben oder wiederkehrende Themen, sondern da geht es wirklich um, ich sag mal so, die hohe Kunst mit eigener Expertise eben in der Lage zu sein, überhaupt die Softwarelösungen oder beziehungsweise die Technologie, die ich dort einsetze, optimal zu nutzen, vor allem auch in einer angemessenen Zeit. Und da kommen wir wieder auf dieses Ressourcenthema zurück. Wenn ich die Ressourcen nicht habe, wenn ich die ausgebildeten Mitarbeiter nicht habe, Fachkräfte fallen ja immer noch nicht vom Baum. Da habe ich dir auch ein paar Zahlen mitgebracht, auf die wir gleich nochmal eingehen können, die das noch ein bisschen aufpeppen hinsichtlich der Eigenerkenntnis. Ist es halt wichtig, dass ich da den richtigen Dienstleister finde, der das machen kann. Und das sind häufig eben tatsächlich auch die Security-Anbieter selbst.
Ja, deswegen mal die Frage, was gibt es denn bei Security-Services? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was bildet das ab am Ende des Tages?
Ja, da muss man wieder unterscheiden, eben dementsprechend, ob das eher ein temporärer Service ist oder ich sag mal einfach ein Dauerservice, 24/7 mit gewissen Service-Level-Agreements, heißt es ja SLA so schön, wo ich dann festlege, wie Reaktionszeiten aussehen. Das ist ja kein Modell, was neu ist, das kennt man ja schon auch seit Jahrzehnten aus anderen Bereichen, wenn es um Garantiefälle geht oder sowas zum Beispiel. Aber wenn es jetzt ein temporärer Service ist, dann geht es um einmalige Themen oder um ein Projekt, wo ich Hilfe brauche, wo ich mir dann wirklich Expertise dazu hole, wenn es zum Beispiel um die Implementierung einer EDR-Lösung geht. Da geht es ja nicht nur darum, den Server in Betrieb zu nehmen und eine Software zu installieren, sondern ganz individuell aufs Unternehmen eben die richtigen Einstellungen und Voreinstellungen und Regeln zu generieren. Und wenn ich das noch nie gemacht habe, also die Erfahrung nicht da ist, brauche ich ja normalerweise Monate dafür. Wenn ich mir aber jemanden zuhole, der das tagtäglich macht, dann kann ich diese Monate durchaus reduzieren auf ein paar Tage oder 2-3 Tage und bin dann eben dementsprechend mit dem Einsatz externer Ressourcen viel schneller und effektiver, weil einfach diese Erfahrung auch eingekauft wird temporär. Und der zweite Teil ist eben tatsächlich, der Security Service ist eben ein Service zu wählen, der tagtäglich eben dementsprechend mir was abdeckt, 24/7, 365 Tage im Jahr, weil ich eben nicht in der Lage bin oder auch gar nicht in der Lage sein möchte, eben dementsprechend das abzubilden. Und das kann auch wieder vielfältig sein, je nachdem, welches Schutzniveau oder welches Risikolevel ich dann dementsprechend habe.
Du sagtest gerade schon, fehlende Ressourcen, Fachkräftemangel. Für wen sind denn diese Security Services wichtig? Also für wen ist es sinnvoll? Wer sollte das einsetzen? Wer sollte das im Blick haben?
Also wenn du magst, komme ich vielleicht gerade einmal auf diese Zahlen zurück.
Gerne.
Wir sprechen alle von Fachkräftemangel und dann liest du zwischendurch auch wieder irgendwelche Artikel, jetzt nicht nur in unserer Branche, sondern auch in anderen Bereichen. Ach, Fachkräftemangel, das gab's mal und das gibt's gar nicht mehr und nur in bestimmten Bereichen. Ich bin ein großer Freund davon, dass man die Realität mal sich ein bisschen genauer anschaut und damit meine ich natürlich unsere Kunden. Wir machen ja einmal im Jahr eine Umfrage, kennt der ein oder andere vielleicht auch schon. Das ist Stand der IT-Sicherheit. Letzte war 23, die 24er kommt jetzt bald. Wird nicht mehr allzu lange dauern. Vielleicht, wenn es ausgestrahlt wird, gibt es das Dokument schon.
Wenn, wird es natürlich dann auch in den Inhaltsangaben verlinkt. Nur so als kleiner Hinweis am Rande.
Da geht es auch nicht um Produkte, sondern tatsächlich um die Selbsteinschätzung beziehungsweise auch, ja ich sag mal, wie sieht es eigentlich in den Unternehmen und Organisationen in Deutschland, Österreich und Schweiz wirklich aus? Und da gibt es ganz interessante Erkenntnisse, um mal so ein paar Vergleiche zu geben. Ich habe Zahlen rausgesucht. Man sieht eine gewisse Entwicklung hinsichtlich der Unternehmen, also vom letzten auf dieses Jahr sind einige eben auch in dem Reifegradmodell, das wir haben, die Zero Trust Pyramide, eben ein klein wenig aufgestiegen. Also man sieht, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt. Aber es gibt ein paar Kennzahlen, die finde ich sehr interessant. Nämlich haben wir letztes Jahr gefragt, sind Sie aktuell überzeugt, dass IT-Sicherheit den richtigen Stellenwert in der Organisation einnimmt? Das waren letztes Jahr schon gute 75%, die gesagt haben, ja, also der Stellenwert passt, das hat mittlerweile jeder verstanden. In diesem Jahr sind es sogar 88%, also ich glaube, da braucht man wenig dazu sagen. Wenn es aber darum geht, wie sieht es mit den Fachkräften aus, dann hatten wir im letzten Jahr 47%, die gesagt haben, sie beklagen einen Mangel an Personal und oder auch finanzieller Ressourcen. Und das, wie gesagt, ist ganz massiv gestiegen von 47% auf 64%, was ja nach Adam Riese deutlich mehr wie jeder Zweite ist, der eben auch ein Personalproblem hat oder auch ein finanzielles Problem hat, diese Ressourcen bereitzustellen. Hat natürlich auch immer was damit zu tun, wo ich sitze. Also wenn ich jetzt irgendwo in einem Ballungsgebiet sitze, wo drei Unis sind, wo man Informatik studieren kann, ist die Chance natürlich logischerweise höher, dass ich Fachpersonal finde, vielleicht schon während des Studiums. Aber wenn ich jetzt irgendwo ganz weit draußen bin auf dem Land, wo es auch schön ist und wo ich meiner Tätigkeit nachgehen kann, aber wo es eben keine Ressourcen gibt oder wo kaum jemand eben dementsprechend auch mal sagt, ach, da könnte ich mir vorstellen hinzuziehen, dann ist das natürlich schwierig. Und genau für die ist dementsprechend auch ein Security Service dann eher angebracht, weil ich mir diese Expertise und diese Ressourcen dann auch einkaufen kann.
Du sagtest gerade vorhin, hattest du das Zero Trust Security angesprochen. Ich verlinke das auch mal in den Inhaltsangaben, weil wer da mehr zu lesen möchte. Aber ein Bestandteil von Zero Trust ist ja, vertraue niemandem. Warum soll ich dann einem externen Dienstleister vertrauen? Weil dann gebe ich ja meine Hoheit sozusagen ab.
Also das hast du richtig erfasst und das ist auch eine gute Frage, die sich sicherlich auch der ein oder andere stellt und sagt, oh, da habe ich ein gesundes Misstrauen. Ich finde auch nicht, dass das unbegründet ist, das Misstrauen, weil, ich sag mal, bleiben wir vielleicht bei dem Thema Endpoint Detection und Response und rüsten das Ganze auf mit Managed Detection und Response. Also ich lasse quasi jemand anderes dieses System bedienen von extern. Der sitzt ja nicht zwei Büros weiter und heißt Karl-Heinz und trinkt morgens Kaffee mit mir, sondern der sitzt vielleicht dementsprechend in Jena oder in Bratislava bei uns in unserem Beispiel im Rechenzentrum und erbringt dann dementsprechend die Dienstleistung. Für mich, vielleicht sehe ich den sogar nie, vielleicht weiß ich nicht mal, wie der heißt. Und ich glaube schon, dass man zwei Dinge halt abschätzen muss. Zum einen, Outsourcing ist ja auch so ein Thema, das in den vergangenen Jahrzehnten nicht immer positiv gesehen worden ist hinsichtlich der Kosten zum einen und zum anderen natürlich auch, dass man sagt, ah, früher haben wir das selber gemacht, da war das eigentlich sogar besser. Ich glaube, dass es im Bereich Security Services nicht so ist und auch in Zukunft nicht so sein wird, weil die Expertise, die Teams mitbringen, die das tagtäglich machen, wachsen, sich weiterbilden und natürlich auch die Software im Griff haben, weil sie zum Beispiel ja von uns ist. Wir bedienen ja kein Fremdprodukt. Die ist nur ganz, ganz schwer eben dementsprechend mit eigenen Ressourcen in angemessener Zeit nachzubilden. Das heißt, häufig gibt es kaum eine Alternative dazu, einen externen Service einzusetzen, wenn ich das ernsthaft betreiben möchte für einige. andere natürlich schon, die jetzt auch mal eigene Talente ausbilden, aber das kostet natürlich auch Geld und Zeit. Die Frage, die sich viel mehr stellt, ist, in welche Hände gebe ich das? Das hast du mir jetzt zugespielt, hast du selber schuld, dass ich darüber rede, aber wir werden dem ja auch nicht müde zu sagen, es macht grundsätzlich vielleicht Sinn, dass es ein europäischer Hersteller ist, in privater Hand ohne Fremdkapital. Das ist jetzt grundsätzlich nicht so die schlechteste Geschichte, mit der wir natürlich auch gerne kokettieren, keine Frage. Dass man eben auch weiß, mit wem habe ich es zu tun. Unsere Teams sitzen zum Beispiel alle in Jena, in unserem SOC, und erbringen die Dienstleistungen von dort. Und wenn man möchte, kann man auch vorbeikommen, mit den Leuten sprechen. Es gibt persönliche Ansprechpartner, die sprechen auch alle deine Sprache. Ja, das ist auch so ein Thema, das ist nicht irgendwie outgesourced in irgendein Entwicklungsland, weil es da besonders günstig ist, sondern da geht es eben schon darum, mit wem mache ich da eigentlich einen Vertrag. Und bei Vertrag, kommt ja von Vertragen, geht es natürlich auch darum, welches Recht ist da eigentlich dementsprechend dahinter und was ist da eigentlich festgeschrieben in diesen Themen, wie werden Daten verarbeitet, wie werden Sicherheitsmechanismen dementsprechend auch eingehalten. Und ich glaube, dass wir da uns auf keinen Fall verstecken müssen.
Du hattest gerade Managed Detection und Response angesprochen. Kannst du es einmal mal kurz erläutern, für die, die jetzt nicht so tief im Thema sind, was ist das?
Wir müssten uns jetzt die Services mal noch ein bisschen genauer anschauen, weil da gibt es wieder auch wieder Unterschiede, je nachdem, ob ich jetzt ein Unternehmen bin, das einen sehr, sehr hohen Anspruch daran hat, dann betreibe ich zum Beispiel Server und Software selbst, also eine Endpoint Detection und Response Lösung, also bei uns ESZ Inspect zum Beispiel, die betreibe ich selbst, habe auch natürlich selbst Zugriff darauf, habe aber einfach nicht die Ressourcen 24/7 da drauf zu gucken oder traue mir einfach nicht zu, weil ich keine eigenen Forensiker habe, im Fall eines echten Vorfalls die richtigen Maßnahmen zu treffen. Dann haben wir eine 24/7 Unterstützung mit persönlichen Ansprechpartnern, die das übernehmen. Das ist dann ein ganz klassisches Managed Detection und Response, das heißt, der Kunde hat zwar die Hoheit über die Systeme, aber wir helfen ihm eben beim Betrieb. Die kleinere Fassung davon, Managed Detection und Response, die wir jetzt auch seit geraumer Zeit anbieten, das ist natürlich eher für Unternehmen, die ein geringeres Sicherheitsbewusstsein an den Tag legen. Also sie sagen, naja gut, 24/7 ist vielleicht für mich doch eine Nummer zu viel. Mir ist es nur wichtig, dass in einer gewissen Regelmäßigkeit auch alle Anomalien eben dementsprechend betrachtet werden, so dass da im Hintergrund sich nichts aufbauen kann, keine Schwachstellen genutzt werden oder, dass wir da nicht Opfer werden. Für die gibt es eine Variante, wo das eben auch von unserer Seite KI-gestützt im Hintergrund abläuft und zu gewissen Zeiten dann dementsprechend auch persönlich jemand draufschaut oder wenn was aufpoppt. Und dann sich eben um dieses Thema kümmert und den Kunden informiert, mit welchen Maßnahmen da eben dementsprechend vorgegangen wird. Das wäre die kleinere und einfache Variante, ist natürlich von den Kosten her deutlich günstiger. Wenn ich die ersten Themen rein mit KI abfange und dann, wenn es ernst werden würde oder wenn was auffällt, dann erst die menschliche Komponente ins Spiel bringe, ist natürlich eher bezahlbar, logischerweise.
Aber wir hatten das ja auch schon mal in einer Folge. Es werden ja so viele Daten verarbeitet, tagtäglich. Das ist ja auch ohne KI oder Machine Learning, wie man das nennen möchte, ja heutzutage auch fast gar nicht mehr möglich. Also du sagtest mal irgendwann eine Zahl, 750.000 Dateien pro Tag, oder hatte ich das jetzt aus dem Gedicht?
750.000 verdächtige Samples überprüfen wir täglich. Und da kommen meistens um die 500.000 Treffer raus, also von maliziöser Software. Aber da reden da ja erstmal nur von Schadcode, wo der ausgeführt wird und wie der ausgeführt wird, sind ja andere Sachen. Bei einer Endpoint Detection und Response, also da muss man auch dazu sagen, die Daten, die ich da selbst erzeuge und auch konsumieren muss, auch die müssen konsolidiert und vorgeworfen, also vorsortiert werden. Das machen wir auch. Also in unserer Lösung ist es zum Beispiel so, dass wir auch, da muss man aber eher Machine Learning sagen, also ich weiß, man benutzt marketingtechnisch gerne das Wort KI oder künstliche Intelligenz, wobei es häufig eben reine Machine Learning-Algorithmen sind, die eben Dinge für mich vorbereiten. Und ähnlich machen wir es auch. Wir fassen verschiedenste Informationen zu einem sogenannten Incident zusammen, damit man das alles auf einem Fenster sieht. Da gibt es eine Grafik, die genau aufzeigt, welche Geräte, welche User, welche Software ist da eben in Verbindung, kann sofort Maßnahmen ergreifen. Also auch das ist, wenn man es modern sagen würde, KI-gestützt, so dass ich eben schneller und ganzheitlicher in der Lage bin, auf solche Dinge zu reagieren. Auch da werden natürlich alle Technologien genutzt, die wir haben, und auch alle Erkenntnisse. Die Frage ist halt wirklich nur, kann ich diese Person davor setzen, habe ich diese Ressource oder Personen, desto größer das Unternehmen, desto umfangreicher ist das. Also um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, es gibt einen großen Kunden von uns, der ist im Bereich Medizin unterwegs. Die hatten in den ersten Tagen irgendwie sowas 40.000 Meldungen oder so, als sie das System eingestellt haben. Und wenn man das runterbricht, dann ist es eigentlich so, dass ungefähr eine von 1.000, sagt man so über den Daumen, eine von 1.000 tatsächlich relevant ist, die ich bearbeiten muss. Das wären aber dann immer noch 40 Stück am Tag. Also 40 Incidents am Tag in der großen Struktur, in der die arbeiten. Das muss jetzt nicht immer was Wildes sein, aber ich muss es anfassen und überprüfen und dafür brauche ich natürlich Ressourcen. Das kann eine Person zum Beispiel nicht leisten, logischerweise.
Jetzt lass uns mal ein bisschen das anders angehen. Wir reden ja immer über Unternehmen und wie die das einsetzen können, aber ich weiß aus vielen persönlichen Gesprächen, dass auch einige Systemhäuser gerne diesen Podcast hören und was bietet das denen für Vorteile? Wie können die das einsetzen? Und da an die richtet sich, sie sollen es ja auch dann an die Unternehmen weitertragen, also im Endeffekt unsere Kunden oder wie man das jetzt sagen möchte. Wie kommen die da ins Spiel?
Naja, sind ja unsere gemeinsamen Kunden, muss man an der Stelle sagen. Das darf man immer nicht vergessen. Da gehören ja immer zwei dazu. Nämlich einem, den ich halt vertraue, weil ich ihn seit Jahren, Jahrzehnten kenne, weil er meine IT-Infrastruktur aufgebaut hat. Jemand, mit dem ich eben schon lange Geschäfte mache, würde ich auch weiter gerne machen. Jetzt bin ich zum Beispiel betroffen von NIS. Das werden wir wahrscheinlich gleich schon wieder ansprechen müssen, dummerweise. Von NIS 2, also von der neuen Richtlinie, weil ich Systeme zur Angriffserkennung aufbauen muss. Mein Dienstleister würde mir jetzt sagen, du, also da habe ich wenig Erfahrung, wir können dir das zwar in Betrieb nehmen, aber ich habe kein Personal am Ende des Tages, das das eben für dich bedienen kann. Dann hat er im Endeffekt dasselbe Problem wie die Organisation selber, den Fachkräftemangel, das betrifft ja den IT-Dienstleister, das Systemhaus genauso. Und wenn man jemanden findet, ist auch die Frage, ob der bezahlbar ist, ja, muss man auch heutzutage sagen, weil das sind ja dadurch, dass eben die Fachkräfte rar sind, auch nicht ganz günstig, dementsprechend dort Personal aufzubauen und das auch zu halten, ja, muss man auch dazu sagen. Und für die Dienstleister, die das selbst nicht können, und das würde ich jetzt behaupten, ist sogar ein großer Anteil von unseren Resellern, die das nicht alle selbst können, die sind natürlich in der Lage, diese Services als Vertrauensperson, als Empfehler dementsprechend anzubieten und auch zu verkaufen, mit der Gewissheit, dass sie eben zum Beispiel mit ESET einen Partner im Hintergrund haben, auf dem sie eben auch vertrauen und mit dem sie viel Erfahrung haben und wo sie eben auch Ansprechpartner haben. Und das macht das Ganze eben in der Kette auch wieder sehr persönlich und professionell, wie ich finde.
Ja, wir hatten vorhin ja schon das Thema NIS 2 angesprochen, oder du hattest es besser gesagt angesprochen. Die Richtlinie tritt im Oktober in Kraft, das ist in Stein gemeißelt, also am 17.10. kommt die, aber die muss halt bis da oder soll bis dahin in nationales Recht umgemünzt werden. Die wird auf jeden Fall kommen. Wir sind mal gespannt, ob es bis Oktober klappt, dass die Bundesregierung das auch in ein Gesetz gießt oder beziehungsweise die gesetzgebenden Institutionen, ob das alles so klappt. Ein Stichwort darin ist auch EDR, also das, du sagtest gerade Systeme zur Angriffserkennung. Was kommt da auf Unternehmen zu?
Im Grunde genommen, ja, Systeme zur Angriffserkennung ist ein schönes Wort, ja, weil da kann man sich jetzt viel ausmalen. Ich sag mal, im Grunde übersetzt bedeutet das natürlich Endpoint Detection und Response als Beispiel, was wir eben schon ein paar Mal angesprochen haben. Anomalien überhaupt erkennen zu können, Gefahren erkennen zu können in der eigenen Infrastruktur auf den eigenen Systemen, unabhängig davon, wo die sich befinden. Das vergessen auch viele, ja, dass nicht alles hinter der Firewall stattfindet heutzutage, sondern dass die Geräte ja auch weltweit verteilt sind und nicht hinter der sicheren Firewall des Unternehmens. Das nur so als kleiner Seitenhinweis. Es ist nicht alles so, wie es früher war. Das ist wohl ganz klar logisch. Und wenn jetzt auf einmal neue Anforderungen auf mich zukommen, dass ich überhaupt in der Lage sein muss, bestimmte Dinge zu melden mit bestimmten zeitlichen Abfolgen und in einer gewissen Dichte an Informationen, die die Behörden natürlich dann auch von mir haben wollen, dann brauche ich bestimmte Systeme, die solche Anomalien überhaupt aufzeichnen und überhaupt auch Informationen liefern. Und wenn ich das selbst nicht machen kann, wenn ich das selbst nicht leisten kann, brauche ich halt wieder einen Dienstleister, der das für mich betreibt. Das hatten wir eben schon.
Und um es ganz klar einmal einzuwerfen, eine Endpoint-Sicherheit und eine Firewall reichen definitiv nicht aus.
Das ist übrigens ein schönes Fun-Fact noch, gut, dass du mich da auf den Gedanken noch bringst. Ich hatte ja, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, gesagt, es gibt in dieser Umfrage, die wir eben schon mal ganz kurz genannt haben am Anfang, Da gibt es ein paar Fehldaten, die müssen von uns bereinigt werden, weil sie einfach unrealistisch und falsch sind. Und zwar haben wir ja die Frage gestellt, wer zum Beispiel eine Endpoint Detection und Response schon heute einsetzt oder Managed Detection und Response einsetzt, damit wir einfach auch Vergleichsdaten zum Vorjahr haben. Dabei ist uns klar geworden, dass gerade kleine Unternehmen, sagen wir so ab 5, 10, 15 Mitarbeitern, dass die mit der Begrifflichkeit, die da abgefragt worden ist, überhaupt nichts anfangen können, weil über 50% der Unternehmen unter, glaube, lass mich nicht lügen, unter 20 Mitarbeitern hat angegeben, sie hätten das bereits im Einsatz. Und das ist natürlich totaler Unsinn. Das wissen wir und das macht auch für die meisten überhaupt keinen Sinn. Aber die meisten wissen gar nicht, also die meinen halt, eine Endpoint-Detection- und Response-Lösung ist halt eine klassische Anti-Malware-Lösung, weil das Wort Endpoint drin vorkommt. Und wir benutzen ja häufig in unserer Branche Begrifflichkeiten und Themen, wo dann gerade eben kleine Unternehmen und kleine Organisationen überhaupt nichts mit anfangen können. Und das müssen wir uns abgewöhnen. Da sieht man schon an diesen Zahlen, dass das natürlich unsinnig ist. Da müssen wir weiter aufklären. Und das Thema wird sich ja auch weiterentwickeln. Ich glaube, es ist unbenommen, dass die Anforderungen an IT-Sicherheit unabhängig von der NIS oder von anderen Reglementierungen, lassen wir mal die gesetzlichen Themen, lassen wir die mal weg, die werden eben komplexer, die Lösungen und die Technologien werden eben breiter. Dadurch ist die Bedienbarkeit nicht immer unbedingt besser, ne? Für jeden, der jetzt sagt, ja gut, ich habe da einen IT-Leiter, der wird das schon machen, wird vielleicht nicht gehen. Das liegt auch nicht an der Person, sondern einfach daran, dass sich die Welt verändert. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und auch KI wird uns dann nicht zu 100% eben das abnehmen können. Also ich weiß, es gibt Anbieter, die sagen, wir machen mit KI alles und du musst ja nur deine Kreditkartendaten abgeben und dann machen wir alles für dich. Wird in meiner Realität nicht stattfinden. Also KI kann uns in vielen Bereichen unterstützen, gar keine Frage, was Korrelierung von Daten oder Interpretation von Daten angeht, damit ich schneller zum Ziel komme, damit ich Hintergründe schneller begreife. Also wenn ich sehe, was passiert ist, dass ich schnell auf andere Quellen zugreifen kann und mir diese Daten eben dementsprechend vorbereitet werden, sodass ich nicht 187 Seiten lesen muss, sondern eben nur zwei Absätze. Da wird KI und Machine Learning uns massiv helfen, keine Frage. Aber ansonsten wird die Welt der IT-Sicherheit sicher nicht einfacher.
Ein schönes Schlusswort. Ich habe trotzdem noch eine kleine Frage. Wer jetzt zuhört oder viele auch der Abo-Hörer, die das schon häufiger gehört haben, wissen, ich stelle häufiger mal so als Abschlussfrage, hast du einen Tipp? Also wenn jetzt jemand sagt, boah, spannendes Thema, könnte für mich echt wichtig sein, sollte ich mich mal mehr informieren? Die Verlinkung mache ich alle, daran soll es nicht scheitern. Aber an wen sollte ich mich
wenden? Wenn ich einen IT-Dienstleister habe, dem ich vertraue, dann ist der natürlich erster Ansprechpartner, keine Frage. Man kann sich natürlich wie immer auch an uns wenden, kein Thema, wenn ich mich insgesamt für das Thema interessiere. Man muss aber dazu sagen, Managed Detection and Response oder überhaupt Endpoint Detection and Response bei ESET geht eben nicht ohne den Einsatz unserer Software, logischerweise. Es macht auch für uns gar keinen Sinn, weil auch wir brauchen eine Grundlage, der wir vertrauen und die wir im Notfall dementsprechend oder ich sag mal im Ernstfall, die bedienbar bleibt und nicht kompromittierbar ist. Das ist die wichtigste Voraussetzung in dem Thema. Ein Tipp grundsätzlich, den ich noch habe, ist, sich auch Gedanken zu machen über die Finanzierung, weil ich habe in den letzten Tagen mir auch aktuell die Preislisten nochmal angeschaut, weil der kleine MDR-Service, der eben KI-gestützt ist, da wollte ich wissen, wo die Reise da im Endeffekt hingeht. Und ich glaube, dass viele immer noch einen ganz falschen Eindruck haben, was das am Ende des Tages kostet. Und ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, das kleine MDR-Bundle, wenn ich das einfach mal so mit in den Weg schmeißen darf, das war unter 10 Euro pro Monat, pro User. Und da ist schon Managed Detection und Response in leichter Form mit dabei. Und ich glaube, dass das für viele Unternehmen, die vor allem auch vor dem Hintergrund der Zukunft hinsichtlich der gesetzlichen Anforderungen eben da was machen wollen, dass das durchaus geeignet ist, auch für Unternehmen mit 20 Mitarbeitern oder 25 Mitarbeitern. Da sollte man eben dementsprechend vielleicht über den eigenen Schatten springen und mal gucken, ob einem das finanziell ruiniert oder nicht.
Ein gutes Schlusswort. Wir sind jetzt auch am Ende angelangt. Ich bedanke mich vielmals bei Michael Schröder. Danke dir, Micha.
Bitte, bitte, immer gern.
Ja, da bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war We Talk Security, der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.